Sie hören jetzt SWR1 Leute als Podcast mit Nicole Köster.
Machen ist mutiger als wollen, ist das Credo von Manuela Rousseau. Denn wer nichts macht, über den wird bestimmt. Manuela Rousseau wollte aber mitbestimmen. Und das macht sie seit 20 Jahren als Aufsichtsratsmitglied der Beiersdorf AG. Der Kosmetikkonzern aus Hamburg, die blaue Nivea-Dose, kommt einem da gleich in den Kopf. Im April wurde Manuela Rousseau zur stellvertretenden Aufsichtsratsvorsitzenden gewählt. Ihr Weg dahin war allerdings einer mit Umwegen. Mit 14 Jahren musste sie von der Schule abgehen, weil damals die Überzeugung vorherrschte, dass Mädchen kein Abitur bräuchten. Von der Hauptschule in den Aufsichtsrat. Sie hat am Montag in SWR1 Leute über ihren besonderen Weg erzählt.
Für die Mädchen war das damals noch nicht das Gleiche wie heute. Aber auch das Abitur selbst hat in Deutschland einen so hohen Stellenwert bekommen. Also die formale Bildung ist in Deutschland so groß geworden, dass ein Hauptschüler, ein Realschüler heute ja deutlich weniger Chancen hat als damals. Damals konnte man wirklich noch eine solide Ausbildung machen, die ich dann auch gemacht habe im Einzelhandel.
Da steckt auch eine Kritik am Bildungssystem drin. Ja. Wie sieht es bei Ihnen aus? Sie haben damals einen Hauptschulabschluss gemacht. Gerade sind auch die Prüfungen an den Hauptrealschulen und Abi-Prüfungen gleichermaßen. Wenn Sie sich an Ihre Prüfung zurückerinnern, welches Ereignis kommt Ihnen da zuerst? Welche Situation?
Ich erinnere mich nicht mal an irgendeine Prüfung, muss ich sagen. Es gab einfach ein Abschlusszeugnis und eine Abschlussfeier. Aber ich habe im Hauptschulbereich gab es damals keine Abschlussprüfung.
Wie ging Ihr Weg dann weiter nach?
Ich hatte mir gewünscht, dass ich weiter zur Schule gehen darf, vielleicht einen Realschulabschluss machen oder doch ein Abitur machen dürfen. Meine Eltern waren geschieden. Meine Mutter war sehr eng finanziell ausgerichtet und war darauf angewiesen, dass ich mitverdiene. Deswegen ihr Appell, bitte mach die Lehre und helf mit, dass wir unseren Lebensunterhalt verdienen. Das waren keine Optionen sozusagen, die ich gehabt hätte. Ich habe es dann gemacht und war dann mit 14 im Einzelhandel.
Ja, Sie fühlten sich dazu verdonnert. Es gibt auch eine Situation, die Sie im Buch beschreiben, die für Sie ganz besonders prägend war, als Ihre Mutter nämlich einer Freundin erzählt, wie es sich mit ihrer Geburt verhalten hat und was sie eigentlich erwartet hätte.
Das stimmt. Ich glaube, dass mich dieses Erlebnis, was ich vielleicht so mit 4, 5 Jahren zufällig aufgeschnappt habe, als meine Mutter einer Freundin erzählte, wie enttäuscht sie war, als ich geboren wurde. Sie hatte sich einen Jungen gewünscht. Und für sie war diese Geburt kein Grund zur Freude. Ich finde, das ist ein ganz traurige Aussage, die ich als Kind mit Sicherheit auch noch nicht einordnen konnte. Aber sie hat auch nicht aufgehört. Sie hat das ihr Leben lang immer wieder so behauptet. Und auch nicht, weil sie mir schaden wollte, da bin ich überzeugt, sondern sie hat das erlebt, dass sie als Mädchen Nachteile gehabt hat. Und das hat sie ohne Reflexion auf mich übertragen.
Was hat das mit Ihnen gemacht? Wurden Sie rebellisch?
Ja, ich war ganz schön bockig und ich war auch ganz schön trotzig und habe immer versucht, mich gegen diese Ungerechtigkeit, gefühlte Ungerechtigkeit aufzulehnen. Und ich glaube, heute bin ich manchmal noch so, dass ich denke, in Wettbewerben denke. Weil ich muss besser sein als mein Bruder, ich muss besser sein als der Nächste. Und es hat lange gedauert, bis ich diesen falschen Ehrgeiz sozusagen auch ablegen konnte. Und das wünsche ich ganz vielen Frauen. Wir sind nicht nur Töchter, wir sind auch Mütter. Und ich finde, Mütter müssen ihrer Verantwortung auch wirklich gerecht werden, um aus diesen Kindern selbstbewusste Menschen zu machen.
Es gibt hier ganz viele Denk- und Verhaltensmuster, die so im Unterbewussten immer mitlaufen. Wie haben Sie sich davon dann lösen können?
Ich habe diesen Unterschied zwischen dem liebevollen Großelternhaus, in dem ich die ersten 4 Jahre ja in der Woche groß geworden bin, aufgewachsen bin, weil meine Mutter noch gearbeitet hat. Das war ein Kontrast. Das eine war ein liebevolles, ohne dass ich Verpflichtungen hatte, ohne dass ich mir Liebe verdienen musste zu Hause. Und das andere war irgendwie genau das Gegenteil. Und ich habe schon als Kind irgendwie gedacht, da stimmt was nicht und das kann nicht an mir liegen. Das habe ich relativ früh verstanden. Und deswegen auch mein Flucht in die Bücher, in die Leihbücherei, um mir irgendwie anzueignen, was gibt es noch an anderen Dingen, die ich vielleicht nicht erlebe oder nicht kenne. Ich habe früh angefangen zu reflektieren.
2018 in Unternehmen mehr Vorstandsvorsitzende, die Thomas heißen, als Frauen. Ein Umfrageergebnis der Albright-Stiftung, die sich für mehr Frauen in Führungspositionen einsetzt. Manuela Rousseau ist so eine Frau. Seit 20 Jahren Aufsichtsratsmitglied bei der Beiersdorf AG. Im April wurde sie zur stellvertretenden Aufsichtsratsvorsitzenden gewählt. Es gibt in Deutschland eine vorgeschriebene Quote von 30% Frauenanteil in Aufsichtsräten. Bei ihrem Besuch in SWR1 Leute am Montag hat sich Manuela Rousseau zur vielfach umstrittenen Quote geäußert.
Ich kenne keine Frau und ich glaube auch keinen Mann, der sagt, ich möchte gerne als Quotenmann oder als Quotenfrau einen Job bekommen. Das hat in beiderlei Hinsicht keine Vorteile. Erstens, man mag das nicht, man möchte wegen seiner Kompetenz auf eine Position berufen werden. Und umgekehrt, wenn diese Position nicht mit der richtigen Kompetenz ausgestattet wird, wird es ja scheitern. Was nutzen uns mehr Frauen auch auf Führungspositionen bis in den Vorstand, wenn sie diese Aufgabe nicht wirklich erfüllen können?
Warum geht es dann nicht auch ohne Quote, wenn die Kompetenz an erster Stelle steht?
Weil offensichtlich immer noch die Entscheidungsprozesse so laufen, dass es immer wieder auch auf Männer hinausläuft. Die Frauen sind so gut ausgebildet, die Kompetenzen sind da und sie bringen Fähigkeiten mit, die wir brauchen. Und trotzdem scheitert es. Ich nehme mal ein Beispiel aus der Musikbranche in diesem Fall tatsächlich. Die Musiker, die hinter einem Vorhang auftreten und dann gewählt werden für diesen Job, der besetzt wird, weil man nicht erkennt, ob es ein Mann oder eine Frau ist, werden nur aufgrund dieser Kompetenz genommen. Das geht leider im normalen Berufsleben nicht. Aber es zeigt einfach, wir brauchen neutralere Instrumente, um tatsächlich die beste Person für den besten Job zu finden.
Hat Ihnen die Quotenregelung in irgendeiner Form in Ihrer Karriere genutzt?
Nein, gar nicht, weil sie war noch gar nicht da. Sie gibt es erst seit 2015 für den Aufsichtsrat und im Moment ja rechtlich verpflichtet auch nur für den Aufsichtsrat. Insofern, mir hat sie nicht genutzt.
Stichwort Aufsichtsrat, kommt von Otto Stock aus Hohentengen eine Nachfrage zu Ihrem Arbeitstag, denn er sagt, soweit er weiß, Aufsichtsräte treffen sich doch nur 4-mal im Jahr und die Vergütung ist in den vergangenen 30 Jahren deutlich gestiegen. Vielleicht können Sie noch mal erklären, Ihre Aufgabe ist ja nicht nur Aufsichtsrätin zu sein, sondern da gibt es noch sehr viel mehr.
Ich bin bei Beiersdorf zuständig für dieses etwas sperrige Wort Corporate Social Responsibility. Das meint gesellschaftliche Verantwortung. Das meint, wir arbeiten an Problemen, die in der Gemeinde, in unserem Umfeld bestehen, mit Non-Profit-Organisationen zusammen und versuchen, gesellschaftliche Lösungen herbeizuführen und unterstützen diese. Das ist meine Hauptaufgabe. Ich führe mein Team. Wir entwickeln neue Projekte. Und in der Tat, die Aufsichtsratarbeit umfasst für mich als Arbeitnehmervertreterin im Konzern circa 60 Tage. 60 Tage wende ich ungefähr auf, um mit Kollegen und Kolleginnen Themen, die anstehen, zu besprechen, um mir ein Meinungsbild zu machen. Wenn wir eine Fabrik erweitern oder einen Unternehmensteil verkaufen, dann ist es wichtig, einfach die internen Abläufe zu kennen und sich sehr schnell sehr viel Wissen anzueignen, um dann auch zur Entscheidungsfindung gut beizutragen.
Wie erklären Sie sich dennoch, dass es sehr häufig auch die Vorbehalte gibt natürlich, die da oben entscheiden und wir haben nichts zu sagen und bekommen auch wenig Geld?
Ich überlege, ob das vielleicht auch durch exzessive Beispiele natürlich in den Köpfen ist, die es ja gibt. Das kann man ja nicht wegreden. Also ob jetzt in Automobilbranchen oder Versicherungen oder Bankenbranchen gibt es diese Beispiele, die natürlich sozusagen in den Medien auch dominant sind und ein Meinungsbild vertiefen. Von den anderen spricht man natürlich weniger.
Volker Finke war 16 Jahre lang Trainer des SC Freiburg, ein Bundesliga-Verein, der mit Christian Streich für konstante Trainerarbeit steht. Volker Finke hat zu seiner Zeit polarisiert. Am Mittwoch war er zu Gast in SWRs Leute bei Wolfgang Heim und erzählte über seine Zeit in Freiburg und seine Zusammenarbeit mit dem damaligen Präsidenten Achim Stocker.
Wir haben uns zeitlebens eben nicht geduzt und haben gegenseitig wirklich ganz hohen Respekt gezollt und haben ganz viel Zeit miteinander verbracht, auch unter der Woche ganz kurze Dienstwege.
Wobei Sie, glaube ich, jemand waren in Ihrer aktiven Zeit, der auf eine gewisse Distanz auch einen gewissen Wert gelegt hat und das in einer Branche, die ja sehr kumpelig daherkommt.
Ja, ich persönlich habe für mich die Erfahrung gemacht, dass es nicht sein muss, dass man sich zu schnell duzt und verbrüdert. Und wir sitzen eben nicht immer alle in einem Boot, was einem so gerne verkauft wird. Es ist schon so, dass es auch eine unterschiedliche Rollenverteilung gibt. Und das, die Qualität der Arbeit, finde ich, wird besser erhalten, wenn man auch auf Sie bleibt.
Das hat Ihnen ja auch das Image eingebracht, ein bisschen arrogant daherzukommen.
Es ist so, wenn man nördlich der Mainlinie daherkommt und nur Hochdeutsch spricht, kann das schon sein, dass manche sagen, der ist uns zu arrogant.
Was den Job als Trainer angeht, da hieß es ja in der Vergangenheit auch immer, die Freiburger Verhältnisse seien paradiesisch. War Freiburg himmlisch?
Also ich muss es einfach ein bisschen differenzieren, weil ich einfach sage, es gibt auch eine Position, die ich selber, sag ich mal, einfach gelebt habe. Wenn es letztlich nur eine Zeitung vor Ort gibt, bist du auch ein bisschen unter dem Zwang, dass du auf gar keinen Fall zu bestimmten Themen in Konfrontation gehen solltest.
Also Freiburg war die Badische Zeitung in Ihrem Fall?
Ja, genau.
Oder
und
ist es
da
noch?
War es dann so, dass ich mit dem Sportchef der Badischen Zeitung nicht immer ein gutes Verhältnis hatte. Und aber das ist auch so meiner eigenen Biografie ein bisschen geschuldet. Ich bin ja damals auch so ein bisschen angeeckt, als ich mal gesagt habe, mit dem Privatfernsehen, als das aufkam, habe ich mal gesagt, Sat.1 kotzt mich an. Das habe ich öffentlich gesagt und das wurde dann natürlich auch nicht so gutiert von den Verantwortlichen. Ja. Und das war für den Präsidenten auch nicht leicht, das zu verteidigen. Also für Achim Stocker war es dann auch nicht leicht, sozusagen mir den Rücken frei zu halten, wenn ich mich so unmöglich benommen habe. Ich habe sicherlich auch mich ab und zu unmöglich benommen, aber es war auch ein Stück von mir, dass ich das nicht ertragen konnte, wenn bestimmte übergriffige Berichterstattungen waren.
Also Sie waren sehr lange Trainer in Freiburg. Christian Streich ist jetzt schon sehr lange Trainer in Freiburg. Ist das auch Teil des Erfolges im Gegensatz beispielsweise, um nochmal auf den VfB Stuttgart zu kommen, damit zu einem Verein, der jetzt den dritten Trainer in einer Saison hat?
Es gibt da lebende Beispiele wie in Ralf Rangnick, der das immer wieder demonstriert hat. Wenn der irgendwo 3 Jahre gearbeitet hat, hast du genau die Handschrift gesehen. Du hast gesehen, warum. Und das war immer mit Erfolg. Kontinuität ist gut, aber es halten viele Vereine nicht aus. Also sie wollen dann manchmal, träumen sie von zu vielen Dingen und wollen zu schnell das ganz Große. Oder sie kriegen zu früh Angst und vertrauen dann wiederum den Leuten nicht, wenn es gut funktioniert eigentlich. Es gibt Ergebniskrisen und es gibt wirkliche Krisen sozusagen. Ja. Und eine Ergebniskrise, du kannst 3-mal gut spielen, und trotzdem verlierst du die 3 Spiele mit einem Torunterschied. Sowas geht im Fußball.
16 Jahre lang war Volker Finke Trainer des SC Freiburg und hat mehr als 10 Jahre danach ein Quizbuch über den SC geschrieben. Als Trainer war er nach seiner Zeit beim SC in Japan und auch in Kamerun. Im Gespräch mit Wolfgang Heim am Mittwoch hat er über seine Zeit dort erzählt.
Ich habe die Zeit in beiden Ländern sehr gerne gehabt als Erfahrung und sie sind so gegensätzlich, wie es nur sein kann. Also der Perfektionismus und das komplett durchgeplante in Japan und das oft chaotisch erscheinende und nur aus bestimmten Situationen daraus immer wieder improvisierte in Afrika. Das waren schon einfach tolle und interessante Erfahrungen.
Also extrem verschiedene Mentalitäten auch. Es gibt, glaube ich, eine Geschichte. In Japan darf man als Trainer ältere Spieler vor jungen Spielern, wenn sie schlecht gespielt haben, nicht kritisieren.
Ja, das bei mir, ich habe diese Erfahrung eben gemacht und habe dabei aber eben auch dann durch Gespräche gelernt, dass es anderen Trainern genauso ging. Ja. Einfach eine Videoanalyse nach dem Spiel, wo du die guten und die weniger guten Szenen kurz zeigst. Ich habe immer so als Prinzip nicht länger als 7-8 Minuten Aufnahmefähigkeit berücksichtigen. So, und dann auf einmal merkst du, oh, es ist so stumm und alle gucken auf die Erde und keiner guckt mehr zu den Bildern, ja. Und dann ist es bei mir so gewesen, dass erfreulicherweise ein paar von den Spielern kamen dann, haben bei mir geklopft und haben dann mit Dolmetscher mir eben gesagt, es ist für uns ganz, ganz schwierig, damit umzugehen, dass vor diesen jüngeren Spielern Fehler gezeigt werden, die wir als Ältere gemacht haben. Das macht man hier gar nicht und wir können da ganz schwer nur mit umgehen, weil der Respekt geht verloren.
Haben Sie versucht, Japanisch zu lernen in dieser Zeit?
Die wichtigsten Sachen. Also ich musste, die allerwichtigsten. Das heißt Begrüßung, das heißt Loben, Ides, das ist also wunderbar zum Beispiel. Und das hast du jetzt gerade besonders gut gemacht, Ides und so. Zur Motivation so ein paar Sachen. Ich finde, das gehört mit dazu und dass man sie eben auch begrüßt und ihnen alles Gute wünscht. Genki desu ka, das heißt also, wie geht es dir heute? Das finde ich, honorieren die Spieler auch, weil sie eben sehen, dass obwohl diese Sprachbarriere da ist, dass ich auch versuche, sozusagen auf sie zuzugehen.
Wie war es mit der Sprachbarriere in Kamerun?
Keine Sprachbarriere, weil ich Gott sei Dank...
Französisch.
Mit Französisch geht da tatsächlich dann in Kamerun alles.
Eine vollkommen andere Mentalität, dass es mal vorkommen kann, dass der Bus, der eigentlich hätte dastehen sollen, um die Spieler irgendwo hinzufahren, gar nicht kam?
Ja, solche Dinge passieren. Und das sind dann einfach die Dinge, die wir sozusagen fast für unglaubwürdig halten. Also der Busfahrer sagt dann, er hatte kein Benzin oder es hätte ihm niemand Geld gegeben, um Benzin zu besorgen und so weiter und so weiter. Das sind eben die Dinge, die in Afrika möglich sind. Gleichzeitig ist es so, dass man weiß die Dinge vorher und es ist einfach nicht gut, dass man hinterher darüber klagt. Ja. Man muss sich darauf einlassen und dann immer sozusagen postaktiv sein, schon mal im Voraus bestimmte Dinge ausschließen und selber auch immer genug Cashgeld dabei haben, damit wenn irgendwo mal plötzlich die Hotelzimmer zugeschlossen werden, die Spieler können nicht duschen, weil eben der Verband nicht rechtzeitig bezahlt hatte, dann musst du auch mal als Trainer selber schnell Geld auslegen, damit die Zimmer wieder aufgeschlossen werden. Sowas habe ich erlebt. Das weiß man vorher, wenn man die Verhältnisse kennt.
SWR 1 Baden-Württemberg. Leute, wir nehmen uns die Zeit.
Gabi Hauptmann ist vor allem durch ihre Romane bekannt. Mehr als 40 sind es inzwischen. Von Suche impotenten Mann fürs Leben bis Plötzlich Millionärin, nichts wie weg. Sowohl ihr Vater als auch ihre Schwester sind Grafiker. Wie die Schriftstellerei in ihr Leben kam, das hat Gabi Hauptmann am Dienstag in SWR1 Leute erzählt.
Ich habe damals vorm Abitur gesagt, ich möchte alles werden, bloß nicht Grafikerin. Und dann bin ich zur Berufsberatung. Und die haben mich eine Stunde lang getestet und dann sagten sie, so Frau Hauptmann, der richtige Beruf wäre für Sie Grafikerin. So, vielen Dank für das Gespräch.
Und dann war ich weg. Alles nur das nicht.
dann war ich weg. Und ich habe damals schon viel fotografiert mit einem Freund, der auch hier Fotograf in Stuttgart ist, Thomas Pilger. Und dessen Vater war Zahnarzt. Und der konnte sich damals schon eine Dunkelkammer leisten. Und wir beide haben uns Geld verdient mit seiner Kameraausrüstung und haben Rallyes fotografiert. Und so gesehen bin ich dann übers Fotografieren zum Journalismus gekommen, weil ich dann angeworben wurde von einer Zeitung und die dann gesagt haben, können Sie eine Bildunterschrift zu Ihren tollen Fotos dazu machen und vielleicht auch gleich einen Artikel. Und dann habe ich das Südkurier entdeckt und praktisch als Volontärin angeworben. Ich habe in meinem ganzen Leben noch nicht eine einzige Bewerbung geschrieben übrigens. Ich werde immer herausgefischt. Und so ging das dann weiter.
Ja, Reisejournalistin sind Sie auch geworden.
Richtig.
Allerdings taugen Sie nicht als Burgfräulein. Welche Geschichte steckt dahinter?
Ja, das hat mit meinem Vater zu tun. Der hat ja auch geschrieben, Burgen einst und jetzt. Und wir waren jedes Wochenende unterwegs und haben, also wir sind bestimmt 6 Stunden gewandert, da war ich noch ein Kind. Lockmittel war immer, dass wir anschließend dann eingekehrt sind. Das war noch ungewöhnlich zu der Zeit. Und wir haben immer alte Burgen angeguckt und er hat gezeichnet, fotografiert und für seine Bücher. Und ich wollte ihm dann einen Gefallen tun und ihn beschenken, indem ich ihm Burgengeschichten schreibe. Und habe dann schön ein DIN A4-Heft gekauft und habe dann geschrieben. Und nach der 6. Seite war dann das Burgfräulein tot oder die anderen waren alle tot und wusste ich nicht mehr weiter. Und dann kam sein großartiger Rat, der hat gesagt, schreib über das, was du kannst und was du weißt. Und das befolge ich bis heute.
Können Sie sich da noch an Ihre allererste Geschichte erinnern?
Meine allererste Geschichte habe ich, glaube ich, mit 6 oder 7 geschrieben. Die habe ich auch gleich noch selbst illustriert. Das ist in so einem kleinen Ringheftchen drin. Das war dann aber eher so in diese Enid Blyton-Richtung. Da hatte ich dann schwer recherchiert, so nach dem Motto, ich bin jetzt ein erfolgreicher, was weiß ich, Gangsterjäger als 7-8-Jährige. Und das fand ich auch toll. Und diese Burgfräulein-Geschichten, die haben sich natürlich in den Burgen abgespielt, aber da weiß ich jetzt nicht mehr so wirklich genau. Ich weiß nur, dass ich als Kind immer das Trauma hatte, dass wir eines Tages umziehen und in eine Ruine umziehen und ich dann kein Dach mehr über dem Kopf habe, weil ich hatte ja immer nur mit Ruinen ohne Dach zu tun. Ne?
Sie schreiben unglaublich viel. Was bedeutet Ihnen das Schreiben?
Weiß ich gar nicht, vielleicht ist es ein Drang, vielleicht müssen die Gedanken, die ich so sammle, irgendwie raus, möglicherweise. Aber ich glaube, mein Vater hat uns immer Geschichten erzählt, Gute-Nacht-Geschichten. Finde ich auch ganz wichtig, dass man Kinder praktisch entweder vorliest oder sonst zum Schlafen gehen was erzählt, regt die Fantasie an. Und ich glaube, das ist irgendwie, das hat er bei uns festgesetzt, meine Schwester im Endeffekt ja auch. Wir haben ja gemeinsam ein Kinderbuch gemacht, dass wir mit Geschichten einfach groß geworden sind. Und er hat es dann so gemacht, dass er dann das frei erzählt hat und dann kamen die Schritte, die Treppe herauf und dann knirschte die Tür und der Türgriff ging runter und ein Schatten fiel herein und es war, und die Karin und ich standen mit, Papa, wer ist es? Fortsetzung morgen. Weil er selber nicht wusste, aber hat natürlich die Fantasie angespornt. Wir konnten nicht schlafen und haben nachgedacht.
Das passiert wohl, seit es Religionen gibt. Menschen werden wegen ihrer Religion verfolgt. Open Doors ist ein überkonfessionelles christliches Hilfswerk, das sich seit 60 Jahren für verfolgte Christen in aller Welt einsetzt. Markus Rode ist der Leiter von Open Doors Deutschland und bei Wolfgang Heim in SWR1 Leute am Donnerstag berichtete Markus Rode vom Weltverfolgungsindex. Den bringt Open Doors einmal im Jahr heraus. Aktuell auf Platz 1 Nordkorea. Dort wird die Kim-Dynastie wie eine Gottheit verehrt.
Wir haben gerade den aktuellen Herrscher, das ist der Kim Jong-un. Aber wenn man zurückgeht zum Großvater, der ja diese Dynastie begonnen hat, der wird in diesem Land als ewige Sonne Nordkoreas immer noch verehrt. Es gibt riesige Statuen dort, vor denen sich die Menschen verneigen müssen. Und die Zeitrechnung geht nicht nach Jesus Christus, also nach Christi Geburt in Nordkorea, sondern nach der Geburt von Kim Il-sung. Das heißt, da ist ein religiöses System geschaffen worden, verquickt mit dem Kommunismus. Es gibt ein antigöttliches System, dass es zum Beispiel sogar den Heiligen Geist dort gibt, eine riesige Flamme in Pyongyang. Und es gibt die übernatürlichen Herrscher, die sich gottgleich verehren lassen. Da haben Christen keinen Platz.
Sie kennen dieses Land vergleichsweise gut, waren auch selbst schon dort. Ich habe gelesen, in der Größenordnung 10.000, 12.000 Christen gäbe es in Nordkorea. Ist das eine realistische Zahl?
Nein, die Realität ist, wir sprechen mittlerweile von 300.000 Christen, allerdings auch 70.000, die in den brutalen Arbeitslagern in Nordkorea zu Tode gequält werden derzeit.
300.000 bedeutet, die setzen sich einer richtig großen Gefahr aus, wenn sie ihre Religion öffentlich bemerkbar praktizieren?
Sie werden sie nicht öffentlich bemerkbar praktizieren. Sie können nur im Untergrund ihren Glauben leben, in kleinen Gruppen. Sie treffen sich zum Beispiel Weihnachten mit 2, 3, 4 Leuten. Das Risiko ist zu groß, denn wenn sie entdeckt werden, gibt es entweder direkt die Exekution, und da sind übrigens auch die Eltern und die Großeltern mit betroffen, also die gesamte Generation.
Sippenhaft,
oder sie gehen direkt ins Arbeitslager.
Das bedeutet aber, wenn die ihren Glauben im privaten leben, dass sie denunziert und verraten werden.
Das Risiko ist extrem hoch. Sie müssen den Glauben komplett verstecken. Und das heißt auch, es ist sehr schwierig, ihren Kindern überhaupt den Glauben zu vermitteln, weil man natürlich immer die Kinder fragt, was sagen eure Eltern?
Besonders spektakulär war ja der Fall dieses amerikanischen Studenten Otto Warmbier, der zu 15 Jahren Arbeitslager verurteilt wurde und dann in die USA zurückkam und dann kurz darauf starb. Wie bewerten Sie diesen Fall?
Das zeigt zumindest, wie unberechenbar dieses Regime ist, mit welcher Härte es vorgeht. Wir gehen ein hohes Risiko, auch unsere Mitarbeiter, wenn wir dort den Christen versuchen zu helfen. Und das bedeutet, die Mitarbeiter müssen bereit sein, wirklich auch ihr Leben in diesem Dienst zu lassen und hinzulegen.
Gibt es irgendeinen Kontakt, irgendeine Form der Zusammenarbeit mit nordkoreanischen Behörden oder ist das ausgeschlossen?
Das ist absolut ausgeschlossen. Unsere Arbeit kann nur im Untergrund gehen. Da gibt es also überhaupt keinen Ansatzpunkt. Interessant nur ist, es gibt Showkirchen in Pyongyang. Und ich war auch in einer gewesen. Die sind da, um Religionsfreiheit vorzugaukeln. Und da sind Schauspieler drin, die singen Kirchenlieder, die sind trainiert. Und es gibt sogar eine Predigt, wo immer wieder auch der Name des großen Führers fällt.
Hitlers Hofstaat ist der Titel des neuen Buchs von Heike Görtemarker. Die Historikerin hat schon über Eva Braun geschrieben und jetzt über den inneren Kreis Hitlers geforscht und geschrieben. In SWRs Leute bei Wolfgang Heim berichtete sie am Freitag darüber, wer zu diesem inneren Kreis gehörte.
Also zur Prominenz gehörten sicherlich Albert Speer natürlich, Karl Brandt, der Arzt, und natürlich Josef Goebbels und seine Ehefrau.
Bormann auch als der Sekretär Hitlers?
Bormann wurde in der Öffentlichkeit damals so gut wie gar nicht wahrgenommen. Er war eigentlich unbekannt.
Speer hat ja auch nach dem Krieg versucht zu vermitteln, er sei ja nur ein ganz unpolitischer Mensch gewesen und nur aufgrund der künstlerischen Nähe zu Hitler dann in diese Situation zu kommen. Wie glaubhaft ist sowas? Oder war das?
Das ist eine reine Entlastungserzählung gewesen. Es ist überhaupt so, dass bis heute ja eine führerzentrierte Vergangenheitsbetrachtung vorherrscht. Das heißt, in Hitler-Biografien, aber auch Biografien über andere NS-Politiker, ist Hitler irgendwo immer die zentrale Figur und sein Inner Circle, aber auch Mitstreiter, Gönner der frühen Jahre, existieren da nur als Randfiguren, Statisten. Joachim Fest hat einmal davon gesprochen, dass es einen menschenleeren Raum um Hitler gegeben habe. Tatsächlich aber war Hitler nie allein, er ging nie alleine irgendwo hin. Und war immer von mindestens 20, 30 Menschen umgeben.
Was waren das noch für Leute? Sekretärinnen, Adjutanten?
Es waren auch Künstler, die sich in diesem Kreis befanden, die Ärzte natürlich, der private Zirkel, halb privat, denn ist Privates und Politisches war nie zu trennen. Dazu gehörte die Freundin Eva Braun natürlich, deren Anhang, deren Freundinnen, der Leibfotograf Heinrich Hoffmann, Theodor Morell, der Leibarzt, seine Ehefrauen. Es sind immer auch Frauen dabei. Also anders als Stalin umgab sich Hitler praktisch auch seit den frühen 20er Jahren schon, mit sehr vielen Frauen in seinem innersten Zirkel.
Weiß man eigentlich, worüber da geredet wurde?
Das ist das Problem eigentlich, dass man bis heute nicht nur nicht weiß, was da im Einzelnen besprochen wurde, sondern dass bis heute auch unklar ist, wie Entscheidungsprozesse eigentlich abliefen. Ja. Denn man kann sich vorstellen, dass ein Mensch, der nie allein war, auch tatsächlich keine einsamen Entscheidungen getroffen hat, sondern dass das immer natürlich viele andere daran irgendwie beteiligt gewesen, den Einfluss genommen haben müssen. Aber wir wissen nicht, wie.
Wurde denn eigentlich darüber geredet, welches Land als nächstes angegriffen wird und wie man die Juden umbringt?
Wir müssen davon ausgehen, dass das tatsächlich auch Gesprächsgegenstand war. Und das haben auch meine Forschungen ergeben, dass zum Beispiel jemand wie Albert Speer, der immer wieder behauptet hat, dass er nie mit Hitler über Außenpolitik gesprochen habe, dass er an den Planungen zum Angriffskrieg nicht beteiligt gewesen ist, dass er tatsächlich dabei war, als Hitler beispielsweise im August 1939 die Kriegsziele vorgab, vor Generälen, vor 50 Generälen auf dem Obersalzberg. Da war auch der gesamte Freundeskreis dabei.
SWR 1 Baden-Württemberg, Leute.
Es war ein ganzer Kreis, der sich rund um Adolf Hitler befand. Entscheidungen wurden im Gespräch getroffen. Zu diesem Ergebnis kommen die Forschungen von Heike Görtemarker. Die Historikerin hat sich intensiv mit Hitler und seinem inneren Kreis befasst und erzählte am Freitag in SWR 1 Leute bei Wolfgang Heim, was aus diesem Kreis nach dem Krieg wurde.
Es gibt ja etliche Überlebende dieses Hofstaates, selbst diejenigen, die mit Hitler sich im Bunker befunden haben, etliche davon konnten fliehen. Nicht alle haben die Flucht überlebt, aber Nikolaus von Below beispielsweise, der schon einige Tage früher aus dem Bunker herauskam, hat auch überlebt.
Der
Adjutant, auch andere. Dann diejenigen, die auf dem Berghof noch auf Hitler gewartet haben. Mhm. Und das Interessante ist, dass dieser Kreis sich im Grunde relativ bald wieder formiert. Also diese Menschen, dieser frühere Inner Circle begriff sich als eine Schicksalsgemeinschaft und schon aus den Lagern heraus nahmen sie wieder Kontakt miteinander auf und dann eben das Lagerleben, die jahrelangen Verhöre, die Prozesse, die Entnazifizierung schweißte diese Gruppe wieder zusammen.
Das heißt, die haben dann in den 40er, späten 40ern und den 50er Jahren da weitergemacht, wo sie aufgehört hatten?
Äußerlich natürlich nicht. Also viele waren über Jahre hinweg inhaftiert. Auch die Sekretärinnen wurden immer wieder befragt. Es ging ja auch darum, zunächst in den ersten Jahren, wo ist Hitler eigentlich? Mhm. Seine Leiche wurde ja nicht aufgefunden. Der russische Geheimdienst hat die Leichen von Hitler und Goebbels ja recht bald gefunden, noch Anfang Mai.
Und davon
obduziert.
Übrig geblieben ist.
Ja, genau. Sie wussten, dass es sich um diese Leute handelte. Aber die Russen hielten das geheim. Also niemand wusste, wo waren die eigentlich? Und die Amerikaner und Briten befragten natürlich alle, die sie bekamen aus diesem Inner Circle nach dem Ende von Hitler, den letzten Tagen im Bunker.
Dann gab es die sogenannte Red Line, die Rattenlinie, vermittelt zum Teil auch über den Vatikan, hochrangige Nazis, die nach Lateinamerika entkommen konnten und dort beispielsweise in Argentinien auch neue Netzwerke gebildet haben.
Das gilt nicht für den Inner Circle. Von diesen Leuten setzte sich keiner nach Südamerika ab, sondern nach der Haftzeit ist es so gewesen, dass viele eben wieder versucht haben, irgendwie zu arbeiten, sich durchzuschlagen. Dann natürlich Ende der 40er Jahre die Entnazifizierung, ein Heinrich Hoffmann, aber auch Winifred Wagner, Ilse Hess, die mussten sich dann vor deutschen Gerichten erklären und ihre Existenz stand auf dem Spiel.
Das Thema Verantwortung, Schuld, hat das irgendeine Rolle gespielt bei diesen Menschen?
Eher selten. Unter diesen unmittelbar Beteiligten findet man kaum einmal, eigentlich gar nicht, ein Schuldbewusstsein oder Reue, sondern tatsächlich haben sich diese Leute geradezu als Opfer verstanden. Opfer der Säuberungspolitik der Siegermächte. Und so kommt es, dass sie tatsächlich kollektive Legenden entwickeln. Keiner von ihnen hat je zugegeben, von den Massenverbrechen gewusst zu haben.
Eins gehört.